Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 184 von Hoffefunk, heute am 1. Mai. Ich hoffe, ihr konntet schön ausschlafen. Und Jonas, ich habe mich ja gerade gefragt, was glaubst du, wie viel Prozent unserer Hörerinnen und Hörer hören uns vielleicht entweder leicht angeschwipst oder leicht verkatert? Was denkst du?
Jetzt heute meinst du? Mhm. Also wenn das heute jetzt gleich jemand hört, dann bestimmt die Hälfte. Aber man kann natürlich auch die Folge ja morgen, übermorgen, eigentlich ist sie ja noch länger aktuell, bis zum Spiel gegen Leipzig hören.
Könnt ihr uns ja mal euren Promillegehalt beim Hören schenken. Nee, schicken. Es ist ja einfach nur ganz lustig, ne, dass am Tag der Arbeit, wo ja eigentlich für Arbeitgeberrechte protestiert wird, das irgendwie zu so einem Sauffest so ein bisschen verkommen ist. Ist ja gar nicht schlimm eigentlich, aber irgendwie lustig. Ich weiß nicht, ne? Ist ja auch am Vatertag manchmal so, aber ich kenne auch Leute, die heute irgendwelche großen Fahrradtouren machen mit irgendwie Wein, Bier, was auch immer.
Genau,
ja. Oder ähnliches. Und dann vielleicht, wer weiß, heute uns heute Abend völlig zerstört hören. Und in dem Zusammenhang würden wir uns da über eine Nachricht freuen. Und ja, trotzdem schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch wenn ihr natürlich nichts trinkt. Das ist natürlich auch völlig in Ordnung. Bei mir wird es heute auch bei 2 Bier bleiben, später beim Grillen, denke ich.
Genau. Ja, die TSG-Situation, die ist natürlich auch so, dass man das Spiel gegen Bochum vielleicht mit 2 Bier besser hätte ertragen können. Leider Gottes. Weil man muss sagen, wir hatten ja wieder vor dem Spiel Hoffnung. Ne? Wir haben ja die Tabelle wieder uns angeguckt, haben gesagt, ey, nach dem Gladbach-Spiel, wir sind wieder dran. Europa müssen wir doch noch nicht abhaken. Dann fahren wir wieder zum Tabellen-16. Natürlich ist es in Bochum, im Ruhrpott, ist es kein einfaches Spiel. Die sind vor den eigenen Fans einfach giftig, die kämpfen, das weiß man. Aber unabhängig davon, du darfst doch gegen den VfL Bochum nicht zwischenzeitlich 13-0 zurückliegen. Das kann einfach nicht unser Anspruch sein.
Ja, also die erste Halbzeit völlig haarsträubend. Das darf einer Mannschaft wie der TSG wirklich nicht passieren. Obwohl alles, was du sagst, natürlich stimmt und der VfL Bochum sicherlich noch mal mehr musste als wir. Heiko Butscher hat das Spiel ja sogar als das wichtigste Spiel der Saison ausgerufen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Und ja, das hat man sofort gemerkt. Und bei unserer TSG hat man zumindest in Halbzeit 1 nichts gemerkt. Ja. Irgendwann beim Stand von 2-0, also das war noch relativ früh, beim Stand von 2-0 meinte der Kommentator, so, wir haben jetzt den Punkt erreicht, wo alle VfL-Spieler einmal aufs Tor geschossen haben. Krass. Und der VfL Bochum hat in diesem Spiel 35 Mal aufs Tor geschossen, ne? Und das ist der zweithöchste Wert der gesamten Saison. Wenn man alle Spiele der gesamten Bundesliga-Saison nimmt, ist es der zweithöchste Wert überhaupt. Ne? Also ich glaube, wir müssen gleich auch nochmal kurz über unsere Defensive sprechen, aber es muss natürlich auch was mit, ja, so leid es mir tut, mit Mentalität, mit Wachheit, mit Präsenz und so weiter zu tun haben. Und da war Bochum einfach richtig wach, richtig giftig und in den ersten 10 Minuten ja direkt gute Chancen. Und auch dann wacht die Mannschaft, also unsere Mannschaft, nicht auf, sondern viel, viel später erst.
Ja, also es war wirklich, wirklich erschreckend. Wir wollten die Mannschaft kämpfen sehen, dass sie bereit ist für Europa. Das komplette Gegenteil haben wir eigentlich wahrgenommen. Ich weiß nicht, ob es der Druck war, ob sie verängstigt waren, ob sie überrascht waren von der Aggressivität der Bochumer. Aber David, ich habe in die letzten 5 Minuten unserer letzten Folge nochmal reingehört. Und da ist mir, um mal dich zu zitieren, was aufgefallen.
Ja.
Du hast in Folge 183, heute schreiben wir Folge 184, gesagt, sollten wir es schaffen, gegen Bochum 1 bis 2 oder 3 Tore zu schießen, ne? Also wenn wir Tore schießen, wenn wir unsere Offensive auf den Platz kriegen, dann gehst du davon aus, dass selbst wenn wir, weil es immer so ist, Tore fangen, dass wir das Spiel gegen Bochum trotzdem gewinnen. Jetzt schießen wir 2 Tore in Person von André Kramaric, ne? Eigentlich kannst du in einem Auswärtsspiel absolut damit leben, wenn du auswärts 2 Tore schießt.
Ja.
Und wir verlieren es. Wir verlieren es gegen den Tabellen 16. Das darf eigentlich auf gar keinen Fall passieren.
Und das zeigt, ne, natürlich kann man jetzt auch sagen, ja, einfach schlechte Prognose von dir, David, aber ich würde sagen, es zeigt einfach, was das für ein Kackspiel war letztlich. Weil so, damit kannst du wirklich auf diese Art und Weise nicht rechnen, weil ne, vor dem Spiel hat Bochum es in 30 Spielen nur zu 34 Toren gebracht. Wir hatten in der Hinrunde ein wirklich gutes Spiel gegen Bochum abgeliefert und deswegen waren da die Indizien nicht so, die zeigten in eine ganz, ganz andere Richtung. Und es ist ja letztlich auch so, ne, wenn wir uns die Gegentore angucken, dann soll das jetzt überhaupt nicht die Mannschaft verteidigen oder das, was ich gesagt habe, sondern zeigt einfach auch nochmal, was das ne, für Umstände waren. Ne? Erstes Gegentor, ne, Freistoß, der aber resultiert, das ist vielleicht das Entscheidende, aus einem richtig dummen Spielaufbau meiner Meinung nach. Grilic da in Messi-Manier total überheblich, versucht da den Pass auf Pröme, glaube ich, der gar nicht funktionieren kann. Dann musst du Humschuh retten und Grilic gestikuliert dann noch rum, so nach dem Motto, das war nicht mein Fehler. Wo ich mich dann wirklich frage, was ist das denn? Und das gehört für mich auch zu einem gewissen Teil zur Defensivleistung. Wenn du so tief in der eigenen Hälfte einen Spielaufbau machst und dann direkt wieder den Ball verlierst, klar, war jetzt ein Freistoß, aber du weißt, worauf ich hinaus will, dann ist das einfach beschissen. Hm. Und deswegen geht dieses Tor auf Grilics Kappe aus meiner Sicht. Und dann, es kommt ja noch dazu, das ist mir auch aufgefallen, in der Mauer, die Mauer wurde ja formiert, Baumann fühlte sich auch nochmal genötigt, nochmal hinzugehen, weil da sich gegenseitig angekeift wurde. Also da war offensichtlich schon Druck im Kessel. Dann hat das mit der Formation vielleicht auch nicht so gut geklappt. Dann springen auch nicht alle vollständig hoch. Und dann natürlich auch Stöger super toll. Ja, mhm. Vielleicht noch ganz kurz zu Tor 2 und 3. Da sieht man dann aber auch nochmal so ein bisschen unser Abwehrchaos einfach.
Vollkatastrophe.
Ja, ja. Einfach, das ist das Sinnbild des brutalen Abwehrchaos. Und auch da ne, bei dem Tor von Kramaric. Ich mache da Kramaric gar nicht unbedingt die allergrößten Vorwürfe, weil
du meinst bei dem Tor von Paslak,
die oder? Zuordnung vorher ist schon scheiße.
Ja.
Und dann ne, ist Kramaric natürlich auch ein Typ, der in gewisser Weise zu Recht damit rechnet, dass Go den klärt, was er eigentlich sollte als Profi. Sorry. Das ist aber gar nicht unbedingt Go's Schuld, sondern spricht wieder dafür, dass unsere Abwehr aktuell sehr, sehr ungünstig zusammengepuzzelt ist. Mit diesem Kader in der Abwehr will kein Trainer arbeiten, muss ich wirklich mittlerweile sagen.
Ja, aber das hat sich ja so entwickelt. Ja. Von den Namen stimmt es nicht. Von den Namen haben wir Top-Leute.
Ja, aber Sko, immer als linker Außenverteidiger, der natürlich viele Defensivaufgaben übernehmen muss, das ist überhaupt nicht seine Kernkompetenz. Dann hast du da so einen Kramaric, der mitten nach hinten läuft, weil wahrscheinlich jemand anders den Bochumer aus den Augen verloren hat. Und dann steht der dann halt als Idiot da. Klar, weil er nicht schnell genug schaltet, weil er halt Stürmer ist. Aber das ist einfach wieder so ein Zeichen dafür, dass jetzt auch, ne, zumindest fürs Erste, diese neue Dreierkette und natürlich auch besonders die Außen, egal ob da jetzt ein Juracek steht, ein Sko steht, ein Bülter steht, scheißegal, das ist einfach auch ein Kaderproblem, ist zumindest meine These.
Ja, oder der Matchplan hat einfach wieder nicht funktioniert. Ich meine, Sko wurde ja wieder frisch reingeschmissen. Ne, davor ja. Hat Juracek ein paar Spiele gespielt. Warum, muss man sich jetzt fragen. Warum wurde Sko reingeschmissen? Ich vermute, wegen einer guten Trainingsleistung. Ich meine, er hat da mal was angesprochen. Aber das spricht ja schon dafür, mit Sko und Kadarzabek zu spielen, dass du dir ausrechnest, gegen Bochum viel über die Außen flanken zu können. Also, dass du quasi viel Offensivmomente entwickeln kannst. Und ja. Das war halt absolut nicht der Fall. Sondern Bochum hat eher das Gegenteil gemacht. Also Bochum hat das Spiel übernommen. Bochum hat uns nach hinten gedrängt. Bochum hat uns verteidigen lassen. Und dann ist natürlich ein Sko an der falschen Adresse. Ne? Also vielleicht ist da auch einfach an dem Punkt einfach der Matchplan nicht aufgegangen. Beziehungsweise vielleicht würde Rino jetzt auch im Nachhinein sagen, Chapeau Heiko Butscher. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass du in der ersten Dreiviertelstunde so drauf gehst, so offensiv spielen lässt. Ja, vielleicht hat er ihn auch einfach überrascht. Kann natürlich auch mal passieren.
Möglich, wobei ich es zumindest so ein bisschen so sehe wie der Kicker, dass es kein taktisches Spiel war, dass es einfach ein Spiel war, wer ist wacher, wer will es mehr und das war das ganz war ein eindeutig Kampfspiel. Zu sehen.
Ja.
Und dann war es ja wieder so, ich glaube bei der im Sportstudio hieß es, ne, da wurden die Hoffenheimer als schlampige Hochbegabte bezeichnet und irgendwie stimmt das, weil man hat dann ja gesehen, okay, es geht ja im Prinzip und dann sehen wir da in diesem Spiel eins der schönsten Tore der Rückrunde überhaupt, Grilic auf Kramaric, in einem unfassbar beschissenen Spiel, was dann auch wieder so typisch ist. Aber ich tue mich wirklich schwer, da jetzt irgendwie in diesem Fall jetzt Rino oder den Matchplan für verantwortlich zu machen. Auch wenn ich mir die Bank angucke, fällt mir da jetzt nichts total krasses ein, außer vielleicht, ne, ja gut, viele waren total ausfall. Ich hätte mir da schon vorstellen können, dass Stach da mehr Impulse setzen kann als ein Tohumschu oder ein Prömel in diesem Spiel, aber das ist einfach schon krass gewesen, wie das lief. Und auch wieder eine letzte Bereitschaft, drittes Gegentor. Ne, da legt, glaube ich, irgendein Offensivmann, ich weiß nicht, wer es war, Brozinski vielleicht, Hofmann oder so, legt ab auf Stöger.
Und ja, es war Hofmann.
Dann war es Hofmann,
klar. Hofmann gewinnt das Kopfballduell gegen Kabak.
Und wer geht einfach nicht mit? Becker. Also, das war, der verliert einfach Stöger komplett aus den Augen. Also, einfach nicht die letzte Bereitschaft. Das kannst du 400 Jahre lang trainieren. Das sind einfach Sachen, die sieht jeder B-Jugendspieler sofort, dass da jemand am Mann bleiben muss. Gerade wenn dann die hohe Flanke auf Hofmann kommt, die ja langsam kommt. Und dann hat Stöger da wieder 400 Meter Platz. Das ist aus meiner Sicht zumindest kein Matchplan-Problem. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was ein Juracek da links, der übrigens ja auch 30 Minuten gespielt hat, mehr so als 30 Minuten gespielt hat, auch nicht auf den Platz bringen konnte. Ne? Juracek mangelhaft laut Kicker und ich fand ihn auch mangelhaft wie die meisten anderen. Mal ausgenommen vielleicht natürlich von Baumann, Kramer und Pavel, der zumindest redlich bemüht war wie immer und sich keinen Patzer erlaubt hat.
Ja, vor allem Juracek hat ja sogar trotz seiner Vorlage, ne, sogar eine Vorlage gemacht, das 3:1 auf Kramaric und trotzdem nur so eine schlechte Note bekommen. Das spricht natürlich ansonsten dafür, dass er kaum präsent war, ne.
Ja, es ist schon einfach heftig. Aber ich will noch mal ganz kurz über diese Beobachtung sprechen vor dem 1:0 von Bochum, wo die Mannschaft wirklich mit sich nicht im Reinen wirkte, vielleicht auch wegen der schlechten Anfangsphase, ich weiß es nicht, und sich da wirklich beim Freistoß angegiftet wurde. Und in dem Fall ist es ja so, dass das vielleicht auch so ein bisschen ein Problem, ein Hemmnis war von der Mannschaft, aber generell ist es jetzt ja wieder so, dass nach diesem Spiel, das hat man auch ganz deutlich gemerkt an den Interviews danach, reden wir gleich darüber, dass jetzt massive Wut im Bauch wieder herrscht. Mit Sicherheit wie nach dem Mainz-Spiel, auch wenn man sieht, okay, die anderen haben in diesem perversen Schneckenrennen um Europa wieder nicht gepunktet. Würdest du dann sagen, jetzt mal ganz allgemein gesprochen, dass eine Mannschaft, die Wut im Bauch hat, im Vorteil ist gegenüber einer Mannschaft, die normal oder harmonisch eingestellt ist? Was wäre da so deine Erfahrung oder dein Gefühl?
Kommt drauf an, was das für eine Wut ist. Ob sich die Wut als gemeinsam gegen etwas Gutes richtet, beispielsweise gegen einen schlechten Trend, den man gemeinsam bekämpfen will, oder beispielsweise Wut, Bochum hat ja auch mit Wut im Bauch gespielt, ne? Also die haben ja auch gefightet und sich gegenseitig gepusht und waren aggressiv, aber das war eine positive Wut, ne? Eher so gegen den Abstieg, wir zeigen es denen jetzt. So ein Wir-Gemeinschaftsgefühl. Und unsere Wut richtet sich ja eigentlich so, ich glaube, die Mannschaft ist meistens auch wütend auf sich selber, dass sie es in den meisten Spielen nicht auf den Platz kriegt. Dann richtet sich beispielsweise so eine Wut auch gegen die Fans, weil die vielleicht Dinge anders interpretieren als jetzt die Spieler auf dem Platz. Und sowas passiert halt immer dann, wenn du selbst mit deiner Leistung nicht zufrieden bist. Gerade dann bist du am angreifbarsten. Und ich glaube, das Problem haben wir gerade, dass die Mannschaft selber mit sich nicht zufrieden ist und dass deswegen sowas wie eine Wut auch überhaupt nichts bringt, weil das keine positive Wut ist. Das ist keine Wut, die sich gegen den Gegner richtet, sondern die sich gegen sich selber, gegen die Mitspieler oder gegen die eigenen Fans tatsächlich richtet. Und dann ist das auf jeden Fall negativ. Dann fehlt dir da die letzte Energie. Auch das 2:0 von Paslak sieht Kramaric extrem blöd aus, dass er da nicht mit der letzten Entschlossenheit dazugeht, ne? Paslak, man merkt aber an der Situation, klar, Kramaric guckt sich dann so ein bisschen um, wo ist der Ball, ich weiß es nicht, kann immer mal passieren, aber man kriegt in dieser Situation einfach das Gefühl nicht los, als wolle Paslak das Tor mehr, als es Kramaric verteidigen wollte. Kein Vorwurf jetzt groß an Kramaric, Kramaric ist kein Verteidiger, dass er da hinten überhaupt aushelfen musste, ist eigentlich schon gut und freut mich, dass Kramaric mal im eigenen 16er zu sehen ist. Das zeigt ja seine Bereitschaft. Aber wenn du da mit der letzten Entschlossenheit, mit der letzten Körperhärte da dazwischen gehst, kann ich mir nicht vorstellen, dass Paslak den so einfach einschieben kann. Also das war schon ein bisschen sinnbildlich für das ganze Spiel.
Und man sieht ja grundsätzlich, dass es eine Art von Mentalitätsproblem oder Einstellungsproblem geben muss, dass die Mannschaft dann aber auch fähig ist, anders als gegen Mainz, sich nochmal massiv aufzubäumen und nicht aufzustecken. Die Spielstatistiken, abgesehen von den Torschüssen, sehen auch deswegen noch einigermaßen in Ordnung aus, weil die eben die letzten, weil eben in der zweiten Halbzeit einiges deutlich, deutlich besser wurde. Und dann ja eben am Ende nochmal so ein bisschen Spannung da war durch den Doppelpack von Kramer, der ja einfach gezeigt hat, dass da die Anlagen da sind und grundsätzlich ja auch die Möglichkeit, gegen Bochum zu Torchancen zu kommen. Wir hatten genügend Torchancen, um dieses Spiel zu gewinnen, auch wenn Bochum so super viele hatte. Und das ist in gewisser Weise ja schon traurig, dass wir grundsätzlich die Möglichkeiten und das Rezept hatten, aber eben viel, viel zu spät. Und es kommt ja noch was dazu, Jonas. Als Bochum geführt hat 3:0, klar, da fällt so vielleicht so ein bisschen die Konzentration dann ab von so einem Team einerseits. Andererseits ist es für Bochum dann ja einfacher, Fußball zu spielen. Die müssen ja dann nichts mehr. Die müssen ja dann nicht mehr hochstehen. Die können die Räume noch enger machen, womit wir auch durchaus mal Probleme haben. Weil damit zum Beispiel so ein Bayer zu großen Chancen kommt, braucht es auch ein bisschen Platz. Und da, genau in dem Moment drehen wir dann auf und schaffen es dann gegen eng stehende Bochumer zwei Tore und davon ein Traumtor zu erzielen. Und das ist schon in gewisser Weise heftig. Jetzt komme ich aber zum entscheidenden Punkt, aus meiner Sicht zumindest. Und das hat ja auch so ein bisschen zum Streit geführt. Wir haben uns massiv aufgebäumt. Wir haben verloren. Ne? Beschissene erste Halbzeit, trotzdem in gewisser Weise ja vielleicht respektwürdig, dass wir nicht aufgesteckt haben wie gegen Mainz. Ja. Und dann gab es ja sozusagen dieses Wortgefecht zwischen Baumann, Kramer und den Fans, wo man sehr unterschiedlicher Meinung war. Ne? Ich meine, gesehen zu haben, keine Garantie, auch Plakate so in Richtung von Versager und zumindest, ja, es wurde jetzt nicht massiv gebuht, das jetzt nicht, aber du weißt, was ich meine. Das war zumindest so die Stimmung von manchen Fans. Und damit waren eben Baumann und Kramaric gar nicht einverstanden, auch wenn sie mit der Leistung selbst nicht zufrieden waren. Findest du, dass das ein Spiel war, wo Fans sozusagen das Recht haben zu buhen, das Recht haben, Versager zu brüllen?
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Findest du, dass das ein Spiel war, wo Fans sozusagen das Recht haben zu buhen, das Recht haben, Versager zu brüllen?
Grundsätzlich haben Fans nie das Recht, eine Fußballmannschaft oder einzelne Spieler Versager zu nennen. Also das ist eine Beleidigung, das ist auch absolut, also das ist, um es mal ganz hart zu sagen, das sind durchtrainierte Athleten, die ihre gesamte Jugend geopfert haben, während andere mit 13 Pommes gefressen haben, waren die auf dem Trainingsplatz und haben sich durch irgendwelche Jugendleistungszentren geschleppt, um da zu sein, wo sie heute sind. Damit du Trikots von ihnen kaufen kannst. Und nur weil sie dann mal Fehler machen oder in einer schlechten Form sind, was natürlich niemand mit Absicht macht, nimmt sich irgend so ein dahergelaufener Typ beispielsweise, ne, das Recht heraus, jemand anderen Versager zu nennen. Ne? Also, um es mal mit anderer Sprache zu sagen, was hätten denn dann die Fußballprofis für ein Recht, auch andere als Versager zu bezeichnen? Also das ist einfach nur eine Unart, die ich so nicht richtig finde. Das Buhn ist beispielsweise was anderes, weil das Buhn richtet sich nicht gegen Menschen persönlich, sondern das ist keine Beleidigung, sondern das kann einfach heißen, wir sind unzufrieden mit der Leistung. Das heißt jetzt nicht, dass wir keine Fans mehr sind oder dass ihr euch verpissen sollt oder dass ihr Versager sind, sondern das heißt einfach nur, wir sind gerade unzufrieden mit dem, was wir gesehen haben. Das hat erstmal noch nichts, ja, Angreifendes oder Grenzüberschreitendes. Und ja, ich finde, nach dem Spiel, wenn man da nach Bochum gefahren ist und wenn man weiß, am 31. Spieltag geht es um eine Menge und man liegt da 3:0 zurück, dann kann man auf jeden Fall kann ein Pfeif-Konzert kommen, aber jetzt sage ich auch in aller Deutlichkeit, ich finde es deutlich schöner und sowas haben wir eigentlich auch schon das ein oder andere Mal gezeigt und jeder sollte eigentlich mal so in sich selber hören. Was findet ihr beeindruckender, wenn ihr ein objektives Fußballspiel anguckt? Ihr guckt euch Bremen gegen Heidenheim an und Heidenheim kriegt 4-0 auf die Mütze und danach stehen die Heidenheimer Fans geschlossen in der Kurve oder die Bremer Fans, scheißegal, und applaudieren der Mannschaft und bejubeln sie und motivieren sie und sagen, komm, scheiße, ist passiert. Oder sie beleidigen sie und buhen sie aus. Was imponiert euch als Fans, als objektive Fans in dieser Situation mehr? Also ja, ich wüsste, wie ich mich entscheide. Perspektive,
stimmt, ja.
Genau, und ich wüsste, wie ich mich entscheide. Was ich beeindruckender finde. Wie viele Momente gab es? Wie ist es um die Welt gegangen, wo Edin Terzic vor der gelben Wand stand, als er in der letzten Minute nicht Meister geworden ist und alle haben applaudiert. Ne? Hat dann auch nicht lange gehalten. 5 Minuten später haben sie ihn wieder zum Teufel gejagt. Aber das sind doch die Bilder, die um die Welt geschickt werden und die man als Mannschaft, als Fankurve auch signalisieren will und in die Welt tragen möchte. Das ist einfach eine Unart und man muss es auch deswegen und ein bisschen. Es gibt verschiedene Punkte. Darüber gehen wir jetzt auch gleich, glaube ich, noch im Genauen drauf ein, was dann André Kramaric und Olli Baumann im Interviews gesagt haben. Aber ich kann grundsätzlich Olli Baumann verstehen, dass er sagt, Leute, wir sind gerade 9. Wir sind nicht hier existenzgefährdend 16. Wir sind 9. Lasst mal die Kirche im Dorf. Das hat er ja so im Groben gesagt. Und das kann ich schon auch im Grunde nachvollziehen, was er damit meint.
Ja, ja. Also ich finde das erstmal will ich mich dem anschließen. Ich muss tatsächlich auch sagen, sowas wie Versager oder Ähnliches zu brüllen, finde ich, geht nicht. Beim Pfeifen bin ich ein bisschen liberaler, ja. Aber ich sag mal so, wenn jetzt die Fans ein kleines Pfeifkonzert gestartet hätten in der Halbzeit, weiß ich nicht, ob sie es haben. Ist nur ein Beispiel. Wäre schon was ich ein bisschen verstehen würde. Nicht, dass ich es unbedingt gut finde, aber kann ich nachvollziehen. Aber am Ende dieses Spiels weiß ich nicht, ob da nicht vielleicht sogar das richtige Zeichen wäre, auch wenn man unzufrieden ist, demonstrativ zu applaudieren, einfach weil man eben nach einer absolut beschissenen ersten Halbzeit, das weiß jeder. Natürlich hat Matarazzo gebrüllt, da bin ich mir ganz sicher. Da verwette ich mein linkes Bein drauf. Die haben sich vielleicht auch gegenseitig angebrüllt. Hat man ja schon beim Freistoß gesehen, wo Stöger trifft, wie angepisst die waren. Ne? Da muss man das vielleicht nicht noch verstärken, gerade eben, wenn die Mannschaft aufgewacht ist. Und natürlich kann vielleicht auch Buhn auch einen psychologischen Effekt haben. Aber am Ende eines Spiels, wo du die Scheiße fühlst, dann von den Fans nochmal weiter in die Scheiße reingedrückt zu werden, da wäre ich zumindest vorsichtig. Das heißt jetzt aber nicht, dass es nicht in manchen Situationen auch nachvollziehbar sein kann. Und ganz kurz, genau, vielleicht zu Baumanns Aussage, müssen wir schon auch berücksichtigen. Wir haben das ja auch auf Instagram gepostet, viele Nachrichten dazu bekommen, die auch alle gelesen. Vielen Dank dafür. Und ich finde sowohl das, was uns die Hörer geschrieben haben, als auch das, was Baumann gesagt hat, schon nachvollziehbar. Man hat das Gefühl, dass mehr möglich wäre und dass wir einige Punkte liegen lassen. Ja. Trotzdem gilt, dass wir auf dem Platz stehen, den unser Kader und unser Etat hergibt. Wir stehen genau in diesem Bereich und dass wir Chancen nach oben haben, liegt eigentlich daran, dass im Mittelfeld zu wenig gepunktet wird und da so eine große Kluft herrscht und Freiburg, Augsburg halt auch nicht in die Pötte kommen und so Teams wie Wolfsburg oder Gladbach unterperformen oder eben nicht gut eingekauft haben oder krass im Umbruch sind. Und das ist eben sozusagen das Schwierige, deswegen verstehe ich Baumanns Aussage in gewisser Weise schon. Bei Kramaric ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Nochmal kurz zur Einordnung, er hat ja gesagt, 99% der Fans verstehen Fußball nicht und er sei etwas sauer gewesen. Er hat es jetzt tatsächlich nicht genauer begründet, wie er das meint, hat aber auch einfach darauf angesprochen, was für ein schwieriges Spiel das war. Und jetzt könnte man natürlich erstmal sagen, gut, Kramaric ist so Profi, da sollte er sich vielleicht zu solchen Aussagen nicht hinreißen lassen. Und auf der anderen Seite können vielleicht 99% der Fans auch nicht verstehen, wie man mit dieser Einstellung in der ersten Halbzeit auf den Platz gehen kann. Aber das ist doch eigentlich der Beweis dafür, finde ich, dass Buhen oder Schreien oder so in so einer Situation jetzt nicht weiterhilft. Gerade weil die Mannschaft ja wirklich dann 20, 30 Minuten ordentlich gekämpft und Fußball gespielt hat und noch das 3-3 hätte schaffen können vielleicht, ne? Das muss man nochmal kurz erwähnen. Das Spiel war beschissen, versteht mich bitte alle nicht falsch. Aber diese Situation Passler gegen Bebou ist ein kleinerer Skandal und das hätte zu 50% ein Tor sein müssen eigentlich.
Ne? Also ja, stell dir mal vor, wir holen da ein 3-3 raus. Ne? Dann ist es immer noch scheiße für die Tabelle, ja. Weil wir eigentlich mehr erhofft hätten. Aber hättest du wenigstens den Hut ziehen müssen vor dem Comeback. Und jetzt, du hast was Gutes gesagt. Man kann das mal jetzt so ein bisschen psychologisch im Nachhinein aufarbeiten, was da eigentlich ganz genau passiert ist. Genau, also man muss sich mal in Kramaric hineinversetzen. Also erstmal die Aussage, 99% der Fans verstehen Fußball nicht. Erstens mal, Kramaric ist kein Muttersprachler. Das heißt, solche Aussagen, damit hat er eher gemeint, 99% der Fans verstehen nicht, wie professioneller Fußball funktioniert, wie es ist, vor einem Stadion mit 30.000 zu spielen. Ne? Was für ein Druck da herrscht. Ich glaube, sowas hat er gemeint, ohne es aber sagen zu können. Er meinte damit nicht, 99% der Fans haben keine Ahnung, sind Volltrottel, die einfach nur ihre Weißwurst fressen sollen und ins Stadion kommen sollen, mein Trikot.
So sollte er das sagen, ja.
Genau. Er ist einfach kein Muttersprachler. Jeder von uns hat auch schon tausende Kramaric-Interviews gehört. Und wir wissen, dass Kramaric da öfter mal Wörter auslässt oder Sachen halt nicht mit einfachen Worten versucht zu formulieren. Also ich glaube nicht, dass er das so böse gemeint hat, wie er dann durch den Kicker, durch die Sportbild geschleift wurde. Ne? Weil das war natürlich auch, so eine Aussage ist gefundenes Fressen für andere Fans. Die anderen haben sich ja schlapp gelacht. Dann hieß es wieder, welche Fans, oh, Kramaric sollte wechseln, was hat er sich da für Fans rausgesucht? Man muss sich immer überlegen, was das für eine Außenwirkung hat, wenn man da auf einen Spieler losgeht. Und jetzt, wieso sagt Kramaric sowas? Du musst dir mal überlegen. Die wissen, sie haben eine extrem beschissene erste Halbzeit gespielt. Wissen sie selber, sind sauer. Dann bäumen sie sich auf. Ne? Und gerade in Person von Kramaric. Kramaric ist wahrscheinlich extrem enttäuscht. Kramaric schießt aber 2 Tore. Und Kramaric ist wahrscheinlich am Ende mit seiner persönlichen Leistung einigermaßen zufrieden gewesen. Geht wahrscheinlich eher mit der Einstellung in die Kurve, dass einige Fans jetzt zu ihm sagen, boah, echt beschissen, okay, in der ersten Halbzeit habt ihr es echt verkackt, aber ihr habt ja danach noch die Kurve gekriegt. Und gerade du, Kramaric, du warst ja, jetzt hast dich am Ende echt noch aufgerafft. Kompliment dafür. Mit der Einstellung geht er in die Kurve. Und was kriegt er dann? Überraschenderweise für ihn vielleicht die volle Breitseite. Ne? Sie sind trotzdem scheiße und alles mögliche, sie sind Versager und sie kriegen es nicht mal hin, gegen den 16. zu gewinnen, was bilden sie sich ein? Und dann ist doch eigentlich diese Aussage mit 99% der Fans verstehen Fußball nicht auch eigentlich relativ human, auch wenn er sich als Profi nicht zu der Aussage hinreißen sollte, aber ich bin kein Fußballprofi, sondern ich bin eine Person, die Andrej Kramaric auch mitunter gemeint hat und deswegen springe ich für Andrej Kramaric in die Presse und sage, er hat recht. Keiner von uns versteht, was da genau wirklich
auf dem Kopf ist. Auch nicht der beste Sportjournalist dieses Landes, genau.
Es geht gar nicht. Wir wissen nicht, was da für ein Druck herrscht. Außer du bist auch Fußballprofi. Du kannst der beste Videoanalyst der Welt sein. Wenn du aber nicht selber für mehrere Millionen in Bundesliga-Stadien, im Ruhrpott, bei den Gästefans aufgelaufen bist, 34 Spiele am Stück, dann kannst du nicht wissen, wie Fußball funktioniert. Und das war, nur um das Ganze mal so ein bisschen grob einzuordnen, da wurde sich einfach von beiden Seiten in Rage geredet und dann ist es ein bisschen explodiert.
Ja,
und ich hoffe nicht, dass die Fanszene jetzt langfristig Andrej Kramaric böse dafür ist und hoffe, dass das auch sich sehr schnell wieder beruhigt. Genau, und eine Sache noch zu dem anderen Thema, weil du ja zu der Aussage von Olli Baumann.
Ja.
Olli Baumann hat ja gesagt, dass das, dass man es in Relation zu dem Jahr vorher sehen muss. Ne, haben wir ja gerade auch schon eingeordnet. Aber eine Nachricht von einem Hörer von uns fand ich ganz, ganz toll und hat mich auch eher in die Richtung dann gebracht, dass ich gesagt habe, ja, er hat recht. Deswegen muss ich die Aussage von Olli Baumann auch eher ein bisschen kritisch sehen. Er hat geschrieben, er sieht es nicht ganz so, was Olli Baumann gesagt hat. Weil in dem Moment, wo man deutlich nach außen Europa als Ziel kommuniziert, kann man nicht im Nachhinein bei so einer Leistung die letzte Saison als Referenz nehmen. Dann sollte man eben im Vorfeld, was seine Ziele betrifft, vorsichtig sein.
Oh, das finde ich gut. Wer hat uns das denn geschrieben?
Ich kann seinen echten Namen tatsächlich gar nicht so richtig herausfinden. Es sind nur die Kürzel MP.
Ah, MP, ja gut, dann einfach vielen Dank an MP. Ich will jetzt auch keine Namen nennen von Leuten, die sich so genannt haben. Aber vielen Dank, stimmt, kann ich nachvollziehen. Kam natürlich nicht von allen diese Forderung, aber die ist auf jeden Fall genannt worden. Und wir erinnern uns an Zeiten, wo Julian Nagelsmann noch ein Riesengeheimnis um seine Ziele mit der Mannschaft gemacht hat. Und ja, es ist schon auch ein bisschen unglücklich. Also ich bin mittlerweile ganz klar auf dem Trip, müssen wir natürlich Ende des Monats nochmal genauer besprechen, dass das auch wirklich ein problematischer Kader ist, den wir da haben, der natürlich locker reichen muss für einen Klassenerhalt, der aber eigentlich so in Europa nichts zu suchen hat, es aber trotzdem könnte, weil eben Augsburg und Freiburg ihre Hausaufgaben auch nicht machen. Aber der letzte Punkt, den man vielleicht auch noch sagen muss, ich verstehe Olli Baumann schon auch zu 40%, aber wir sprechen hier nicht vom Spiel Hoffenheim-Leipzig, sondern von Hoffenheim-Bochum. Klar, für Bochum ging es um viel, aber wir gucken uns mal den Kader der Bochumer an und was die zuletzt so abgerissen haben und merken dann, ja gut, vielleicht ist das Spiel auch nicht ganz die Referenz, weil Bochum ist keine durchschnittliche Bundesligamannschaft. Das ist eine Mannschaft, die extrem viele Gegentore schluckt, extrem schwer zu eigenen Toren kommt, die nur 27 Punkte aus 30 Spielen hatte und die auch einige schon als abgestiegen bewertet haben. Wir gucken uns mal kurz an. Die Bilanz davor war Niederlage, Unentschieden, Niederlage, Unentschieden, Niederlage. Also die waren nicht mal in Form. Weißt du, wie ich meine? Und das muss man auch berücksichtigen. Auch wenn ich Uli Baumann grundsätzlich zustimme, finde ich seine Aussage bezogen auf das Bochum-Spiel auch nicht passend.
Ja, ich finde, er hat recht, aber er sollte nicht die Person sein, die das einordnet. Ne? Die sagt, er sollte als Profi, als Torhüter oder als Kapitän der Mannschaft nicht die Person sein, die sagen, Leute, jetzt beruhigt euch doch mal, seht doch auch mal die Entwicklung. Ne? Dafür sind dann eher die Fans oder wir wären dafür da, die dann sagen, Leute, beruhigt euch mal, unsere Mannschaft macht eine Entwicklung durch. Ist ja klar, dass da noch nicht alles läuft. Aber ja, ich bin da schon bei dem Punkt, wenn die Mannschaft sagt, und ich meine, die letzte Saison ist jetzt auch schon 31 Spiele her, ne? Also schon eine ganze Weile.
Und dann einige Wochen Sommerpause.
Mit einem anderen Kader und so weiter. Dann solltest du eigentlich als Fußballprofi, und das wollten sie ja wahrscheinlich auch, auf Restart drücken und sollten dann sagen, jetzt machen wir das Beste aus dieser Saison. Und dann aber, wenn es nicht gut läuft, wieder das andere hervorzukramen und sagen, ja Leute, aber ihr seht, guckt mal, wo wir herkommen. Ist so ein bisschen verständlich, dass er das macht, aber auch so ein bisschen eine Flucht nach vorne. Ne? Also auch so ein bisschen, würde er vielleicht jetzt im Nachhinein auch nicht mehr ganz so sagen.
Das sind einfach beides Aussagen, die von Frust geprägt sind, was zeigt, dass man irgendwie versuchen muss, solange es die Mannschaft einigermaßen verdient hat und selbst wenn sie es nicht verdient hat, dass man sich gegenseitig unterstützt und sich nicht gegenseitig gegeneinander irgendwie aufhetzt. Aber jetzt müssen wir trotzdem nochmal ganz kurz über die Tabellensituation sprechen, weil die ja so absurd ist. Ich habe schon die Formulierung perverses Schneckenrennen benutzt und ich würde dabei auch bleiben wollen, weil eben Freiburg gegen Wolfsburg verloren hat, Augsburg gegen Bremen verloren hat, beide Teams ebenfalls nicht in Form sind und wir weiterhin, es ist unfassbar, große Chancen auf Platz 8 haben. Platz 7 finde ich schwierig, Freiburg hat ein relativ einfaches Restprogramm im Verhältnis, Augsburg hat aber ein sehr schweres Restprogramm und wir sind ja punktgleich mit dem FCA. Wir gucken mal kurz zusammen drauf, Jonas. Augsburg spielt noch in Dortmund, zu Hause gegen Stuttgart und in Leverkusen. Maximal beschissen, schlechter geht's kaum. Dementsprechend, wie soll Augsburg da mehr als 2-3 Pünktchen holen? Wahrscheinlich sogar 0 bis 1 Punkt. Aber wir wissen es nicht. Ist jetzt nur so mal die erste Vermutung. Und wir haben natürlich auch ein schweres Restprogramm. Aber Darmstadt kommt halt noch. Darmstadt ist weg vom Fenster. Da gibt es deutlich weniger Aufbäumen als bei Bochum insgesamt. Zumindest über die Saison hinweg einen noch schwächeren Kader. Und es ist unfassbar, aber 42 Punkte könnten halt einfach reichen. Naja, wir könnten gegen Leipzig auf den Sack kriegen, gegen München auf den Sack kriegen und ein Sieg gegen Heidenheim könnte uns genügen. Und das, obwohl ich auch sagen würde, Jonas, du hast es, glaube ich, vorletzte Woche mal gesagt oder so, dass diese Mannschaft eigentlich in Europa nicht so viel verloren hat. Das war zumindest unser Gefühl nach dem Mainz-Spiel.
Ja, aber ganz, ganz gefährlich bei der Tabelle ist, dass wir nur nach vorne schauen.
Ich weiß, was du meinst,
Mit Blick nach hinten. Auch Heidenheim. Also es ist natürlich absolut wild, über Heidenheim und Europa zu reden. Die haben jetzt gerade erst den Klassenerhalt gefeiert. Aber
holen die noch 6 Punkte, Jonas?
Sie spielen gegen Mainz, gegen Freiburg und gegen Köln. Da ist kein Kracher mehr dabei.
Ich weiß schon, aber Mainz und Köln müssen ja unbedingt, weißt du?
Das ist ja, stimmt. Aber es sind jetzt, also ich glaube trotzdem, dass du lieber gegen Köln im Abstiegskampf spielst, als gegen Bayern und Leipzig, ne?
Okay, stimmt. Aber wie gesagt, Heidenheim ist 2 Punkte hinten dran. Aber nichtsdestotrotz, klar, wir dürfen auch die nicht ignorieren. Trotzdem bleibe ich bei meiner Aussage, ein Sieg gegen Darmstadt bedeutet zu über 50% aus meiner Sicht, dass wir auf Platz 8 und in der Conference League landen.
Vor allem, weil der Sieg gegen Darmstadt jetzt seit dem letzten Spieltag ja auch wirklich ein Pflichtsieg geworden ist, weil Darmstadt auch nicht mehr im Abstiegskampf steckt. Für Darmstadt ist die Saison sportlich beendet. Sie drehen nur noch eine kleine Extrarunde, wollen sich einigermaßen mit Glanz und Gloria aus der Liga verabschieden und sind weg vom Fenster. Das heißt, wenn sich eine Mannschaft wie Darmstadt, dessen einzige Motivation es ist, sich noch schön winkend zu verabschieden, wenn die Motivation größer ist und der Kampf größer sein wird als unserer, dann Entschuldigung. Also dann bin ich der Erste, der sagt und die Hand hebt und sagt, bitte kein Europa, wir haben es wirklich nicht verdient. Dann schick lieber Heidenheim nach Europa, weil die haben wenigstens was echt Krasses dieses Jahr für Heidenheim-Verhältnisse geschafft.
Das stimmt, das muss man so sagen. Und das ist so die Situation, die wir noch haben. Und ich habe es auch auf Social Media gelesen und ich muss es eigentlich unterschreiben. Es wäre auch in gewisser Weise wieder typisch Hoffenheim, wenn wir gegen Leipzig ein ganz anderes Gesicht zeigen würden und irgendwie einen Punkt oder drei holen. Klar, Leipzig ist eine Top-Mannschaft, versteht mich nicht falsch. Leipzig muss aber auch nicht zwingend. Die Champions League ist ganz, ganz sicher. Dortmund wird sie nicht mehr einholen, sage ich zumindest. Allerdings ist Leipzig eigentlich ganz gut in Form. Wie würdest du denn, Jonas, mal so in einer Minute Leipzig in dieser Saison ja charakterisieren?
Wenn Leverkusen ist natürlich dieses Jahr eine gesamt andere Liga, ne? Aber wenn das Meisterrennen eher auf dem Niveau Bayern und ein bisschen höher gewesen wäre und Leipzig ein bisschen besser in die Saison gestartet wäre mit der aktuellen Form, dann ist aktuell, so wie Leipzig spielt, in den letzten 5 bis 10 Spieltagen, wäre Meisterschaftskandidat. Mhm. Vollkommen zu Recht. Leipzig spielt momentan wie ein potenzieller deutscher Meister. Ich habe jetzt gerade eben, habe ich es mir angeguckt, die
4 Siege in Folge, glaube ich.
Genau, also die und auch gegen Hochkaräter. Also jetzt gerade erst 4-1 gegen Dortmund, davor 2-1 gegen Heidenheim, 3-0 gegen Wolfsburg, 4-1 gegen Freiburg, davor ein kleiner Dämpfer, 0-0 gegen Mainz und davor 5-1 gegen Köln. Also sie schießen unfassbar viele Tore, fangen also eigentlich nie mehr als ein Gegentor. Es ist einfach, und das muss man so sagen, nicht nur vom Marktwert her, sondern auch von der Kombination, von den Spielertypen, vom Trainer her, es ist eine Top-Mannschaft der Bundesliga.
Ja, also wir sind natürlich große Außenseiter, ne? Versteht mich bitte nicht falsch.
Marktwert 496 Millionen zu auf TSG-Seite 144. Ich möchte nur mal die marktwertstärksten Spieler der von Leipzig vorlesen, um mal kurz einzuordnen, dass das eigentlich nicht der Vierte der Bundesliga ist, sondern die sogar Potenzial hätten für eine Meisterschaft. Also wir reden hier über Simakar, der 35 Millionen wert ist. Dann über einen Xaver Schlager, der 28 Millionen wert ist. Über einen Xavi Simmons, der 80 Millionen wert ist. Dani Olmo 50 Millionen. Luis Openda 60 Millionen. Und Benjamin Sesko 40 Millionen. David, wenn ich 3 Spieler zusammennehme von Leipzig, sind die teurer als unser gesamter Kader. Nur um das Ganze mal realistisch einzuordnen.
Ja, und deswegen habe ich persönlich, ne, schön zusammengefasst, keine besondere Erwartung an dieses Spiel. Das sieht beim Darmstadt-Spiel ganz anders aus. Aber wir kennen unsere TSG. Auch in dieser Saison gab es schon absolut Top-Spiele von unserer Mannschaft, gerade eben auch am Anfang, sodass ich es jetzt nicht völlig abschreiben will. Aber seht das bitte auch. Ne, wenn wir gegen Leipzig 2-3-0 verlieren am Freitagabend, wäre das relativ normal. Aber man muss einfach, ne, sehen, eigentlich so schwierig die Saison ist und so wenig wie wir irgendwie vollkommen zufrieden ist es eigentlich aktuell die Zeit zum Buhen. die Zeit zum Buhen wäre es, wenn wir uns von Darmstadt abschießen lassen. Dann wäre ich auch dabei. Aber es ist einfach eine komplizierte Saison, vielleicht eine Übergangssaison, und wir werden, denke ich, nach der Saison auch viel, viel zu besprechen haben. Gucken uns aber natürlich erstmal am Freitag das El Plastico an und sind da sehr, sehr gespannt. Und Jonas, dir vielen Dank für diese Folge. Wir sprechen uns wieder nächste Woche.
Genau, vielen Dank, David, und viel Spaß beim Hoffenheim-Leipzig gucken. Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.